Verkehrsrundschau Funk wird präsentiert von Triflex. Mit unserer modernen Anti-Rutsch-Beschichtung Triflex Pro Truck können Sie künftig auf den Einsatz von Anti-Rutsch-Matten verzichten. Neben einer dauerhaften Ladungssicherung sparen Sie bei Be- und Entladung bis zu 30 Minuten Zeit. Geeignet für alle Ladeflächen und TÜV-zertifiziert. Mehr Infos unter triflex.com.
Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann. Ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Und ich freue mich, dass auch mein Kollege Jan Burgdorf das erste Mal 2025 mit dabei ist.
25,
ja.
Richtig.
Jan hat den großen Durchblick 2025.
Lange drauf gewartet.
Er hat eine neue Brille auf.
Auch das.
Schick. Wir müssen da neue Fotos machen.
Nein.
Fällt mir ein. Ich wurde darum gebeten, neue Fotos zu
Schon
machen
wieder?
Für den Podcast. Ja, die Zeit rennt, Jan, die Zeit rennt. Ehe du dich versiehst, ist Trump ein drittes Mal Präsident. Ja, das große Aufregerthema diese Woche, das möchten wir hier im Podcast nicht
ausdrücklich nein
behandeln. Denn wir möchten uns in eine, du hast mir aufgeschrieben, Nostalgie, in eine Vergangenheit begeben. Und was hast du heute mitgebracht?
Ja, also traditionell ist es tatsächlich so im Januar, dass da fahrzeugseitig sehr wenig Neues passiert. Mhm. Also ist ja klar, Winter und alle waren in Weihnachtsurlaub und was weiß ich. Ist traditionell so. Anders als sonst in der Welt ist es sehr ruhig bei den Fahrzeugen. Und da habe ich mir gedacht, ja, schalten wir mal auf Nostalgie und gucken vielleicht mal auf technische Meilensteine der vergangenen 40 Jahre.
Da hast du dir jetzt was vorgenommen.
Wie lange haben Sie Zeit?
Genau. Ich hoffe, Sie haben eine lange Fahrt vor sich.
Ja, wollen wir gleich entschärfen, so schlimm wird es nicht. Der Grund weiß ich, es würde ausufern. Ich könnte darüber stundenlang reden, glaube ich. Ist mir aufgefallen beim Zusammentragen dieses Podcasts. Ja, also ich habe jetzt mal beschränkt, in 10er Schritten vorzugehen. Also 1985, 1995, 2005, 2015. Was waren da so meiner Meinung nach, oder was ich so gefunden habe, so die Themen?
Die Themen und die Highlights. Schön. Finde ich ein schönes Thema für Januar, in dem noch nicht so viel passiert.
Ja, jedenfalls nicht in Sachen Fahrzeug, sonst passiert.
Ja, gut.
Ja, richtig. Es wird sicherlich auch dieses Jahr wieder viele Neuheiten geben, aber das dauert eben noch ein bisschen. Es ist nur die Frage, warum willst du starten? 85 oder
du hast in deinem Skript von hinten nach vorne angefangen, deswegen würde ich gerne von vorne nach hinten.
Miste, es rappelt in der Kiste.
Nee, komm, lass 85 anfangen. Das ist eine Zeit, in der ich noch nicht auf der Welt war. Wir wissen, was früher war,
Jan. Das macht er ständig.
Erzähl mir.
Ja, also ich war schon auf der Welt, aber noch zu klein, um mich damit zu beschäftigen. Ich habe mir alte Hefte angeschaut tatsächlich und habe tatsächlich sehr gestaunt. Das Jahr 1985 war, so viele Neuheiten gibt es, ich behaupte, heutzutage nicht mehr. Also das ist ja Wahnsinn. Das war wirklich ein jedem Wahnsinn. Also lag vielleicht auch dran, dass das ein IAA-Jahr war. Vor 40 Jahren fand die übrigens noch in Frankfurt am Main statt, zusammen mit dem PKW. Das war länger so, frage mich jetzt nicht bis wann. Irgendwann ging es dann nach Hannover. So, das erstmal das. Aber fangen wir mal vielleicht vorne an. D wie DAF, die haben ja eigentlich schon so eine Art Traumtruck für Fahrer. Ich sage jetzt bewusst Fahrer, Fahrerinnen gab es da. 1985 weiß ich gar nicht, ob das, also gab es sicherlich, aber nur ein paar wenige. Die haben einen neuen Traumtruck eigentlich auf den Markt gebracht. Der 3600 kam auf den Markt, wird jetzt LKW-Enthusiasten sicherlich was sagen. 360 Turbo PS aus 6 Zylindern, damals ungewöhnlich. Eigentlich waren mit den Topmotoren 8 Zylinder oder gar auch 10 Zylinder noch up to date. Und was eben noch dazu kam, sie haben in dem gleichen Jahr auch ihr Hochdach Space Cab auf den Markt gebracht. Was natürlich die Platzräume, den Lebensraum extrem verbessert hat und aus diesem Fahrzeug wirklich, ja, so ein kleines Hotelzimmer. Ich habe den letztens mal gehabt.
Wir hatten darüber gesprochen,
Alter,
oder?
Alter, da war gar nicht viel Platz drin in dem Ding.
Ja. Hatten wir darüber nicht gesprochen,
hier
im Podcast?
Ja, DAF hat ja einen restauriert, oder Chan, der DAF-Händler hat einen restauriert. Ja. Genau dieses Fahrzeug.
Das war der, ja.
Und also ja, Hochdach ja, viel Platz nein.
Und Fahrerkomfort war auch Brett hart, glaube ich.
Wenig, ja, ne? Aber gut, das war halt 1985, ja. Gut, machen wir weiter. Den Vogel hat allerdings Mercedes-Benz abgeschossen. Da kamen nämlich 435 PS Motor haben die rausgebracht. Das hat damals alles in den Schatten gestellt. Da konnte keiner mithalten. Vorerst, ja, Klammer auf, Klammer zu. Das war ein V8 Biturbo mit Intercooler. Also Ladeluftkühlung. Aber Intercooler war damals so ein Modewort. Jeder hat sich Intercooler auf.
Ein Intercooler.
Ja, Intercooler. Mhm. Ja, cool. Das war so, ich glaube, Volvo hat damit angefangen. Ja. Weiß ich nicht. Aber jedenfalls hat jeder Intercooler auf dem Fahrzeug stehen. Das war so das Wort, ja. Mhm. Also das war so die Leistungskrone damals, Mercedes-Benz. Was hat Mercedes dann gleichzeitig noch eingeführt? Die elektropneumatische Schalthilfe, kurz EPS, ist 1985 auf den Markt gekommen.
Okay.
Also der Vorläufer der heutigen automatisierten Getriebe. Mhm. Heiß diskutiert, eigentlich bis zum Ende dieser Schaltung, wo diese Schaltung heiß diskutiert. Aber 1985 hat Mercedes-Benz das auf der IAA vorgestellt. Mhm. Schon irgendwie ein absoluter Meilenstein.
Es wär natürlich mal interessant, das gegenüberzustellen, müssen wir jetzt nicht machen, Jan, aber nur so als Gedankenstarthilfe, hat man damals über das Automatikgetriebe ähnlich gedacht, wie manche heute über den E-LKW denken. So nach dem Motto, das ist das Letzte, was wir jetzt brauchen.
Ich denke, ja.
Ich könnte es mir vorstellen und heute kann man sich es nicht mehr anders vorstellen. Wir reden in 30, 40 Jahren nochmal drüber, so wie es mit dem E-LKW so ist.
Ich glaube, ganz lange müssen wir gar nicht mehr warten. Aber
ja.
Ja, ich denke, ja. Mhm. Das hat auch zu meinen Anfangszeiten war das immer noch die Diskussion da.
Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Ja,
gut, müssen also, wir jetzt nicht aufmachen, machen wir vielleicht an anderer Stelle mal, Jan. Aber lass mal vor unsere Tore schauen, bitte, Richtung München.
MAN. Ja, MAN gab es auch damals natürlich. Ja. Auch 1985 natürlich auf der IAA gewesen, da kleinere Neuigkeiten gezeigt. Nicht so eine Riesenneuigkeit, fand ich. Jedenfalls habe ich nichts gefunden. Aber was sie hatten, das Samtgetriebe kam in die Erprobung oder sie haben daran gearbeitet. Das ist auch ein automatisiertes Getriebe gewesen. Es war auch noch ein Prototypstadium. Das haben sie zusammen mit Eaton gebaut. Gab es auch später. Mhm. Nicht nur bei MAN, auch bei Iveco, meine ich, hat es gegeben.
Weil es so samtweich schaltet? Oder war das, ist das eine falsch?
Wofür die Abkürzung gestanden hat. Alter, ja. Keine Ahnung.
Ach, jetzt komm.
Shift, ich weiß es wirklich nicht. Okay. Aber ich kann es gerne nachliefern.
Automatic.
Müsstest du nur eine halbe Stunde eben warten, dann würde ich mal
hier gucken. Passt schon.
Ich weiß
passt
es nicht, alles was gut. Es heißt, muss ich ganz klar sagen. Was ich aber sagen kann, das war auf Grundlage des legendären Splittergetriebes von Eaton sehr schwierig zu schalten. Wenn man es drauf hatte, war es eine Offenbarung. Ich bin einmal einen Twin-Splitter gefahren. Es war katastrophal. Aber egal, das kann man alles lernen, dafür hatte ich nicht genügend Zeit. Es war also ein quasi Twin-Splitter-Getriebe von Eaton, nur eben ohne Schalthebel.
Okay.
Kam dann auch in Serie, also auf jeden Fall bei MAN, bei Iveco hat es das auch gegeben. Ja. Mhm. So, jetzt machen wir mal ein bisschen schneller weiter. Neue Motoren gab es auch beim Hersteller, den wir heute gar nicht mehr kennen, den sicherlich viele nicht mehr kennen, auch du kleines Gewächs vielleicht auch nicht. Das ist die Firma Steyr.
Doch, kenne ich.
In Österreich, die haben auch mal Lastwagen gebaut.
Ja, das machen sie heute noch.
Wieder
für Super Panther, oder?
Ja, genau. Ja,
exakt.
Das sind die. Ja, aber jedenfalls, wir kommen gleich nochmal im Jahr 1995 zu diesem Hersteller. Die haben zum Beispiel jetzt mal eben nur so für die Zahlen einen 30 Liter großen V8 mit 370 PS vorgestellt. Stark. Das macht bei Scania, glaube ich, heute der kleinste Fünfzylinder.
Ja.
Der macht auch bis um die 300 PS. Also schon Wahnsinn. Mhm. Volvo hat die FL-Baureihe unterhalb des F-Fernverkehrsmodells vorgestellt. Mhm. Gut, man könnte jetzt sicher weitermachen, aber vielleicht wird es dann zu weit führen.
Na, ich finde das doch cool. Also alleine, um mal zu sehen, alleine an den PS siehst du ja schon, was die Zeit so gebracht hat. Absolut, und
was ich da getan habe.
Auch da die warme Empfehlung, wer gerne mal einen direkten, nicht ganz ehrlichen Vergleich hören möchte zwischen einem, ich glaube XG Plus war es von DAF und dem 3600, den du gefahren bist.
Oh, toll.
Da einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, was die Ingenieure im Laufe der Jahre so gemacht haben. Das ist sicher cool. Ich glaube, im Dezember war der Podcast, wenn ich das richtig
in Erinnerung habe. Es war wirklich sehr, ist wahnsinnig interessant,
gut,
im Vergleich zu dem Jahr.
Jan, 1995,
als der kleine Fabian, war er da auf der Welt
immer? 3 Jahre alt und
süß.
Und hat bereits in Bayern gewohnt.
Immerhin.
Ich bin gespannt.
Ich nicht.
Nee.
Nicht in Bayern.
Na, siehst du.
Egal. Bin ja Norddeutscher ursprünglich.
Ja, ich auch.
Ja. Ach ja, richtig.
Aber du bist mir im Herzen mehr als ich. Aber gut, das ist 1995
also, auf dem LKW-Markt kommen wir zurück passiert. Zur Firma Steyr. Ja. 1995 hat dann endgültig MAN sich Steyr in den Konzern eingegliedert. Und wohin die Reise dann endgültig gehen sollte, zeigte sich schon im April diesen Jahres. Da wurde nämlich die völlig neue Baureihe, hat da diese alten Abkantbanksteier abgelöst, so hat man die genannt. Die waren nämlich wirklich sehr kantig geformt, hat es ewig gegeben. Irgendwie schon coole Kisten. waren aber natürlich veraltet. Und auf diese Abkanzsteier folgte dann die neue Baureihe. Das war aber eben nichts anderes als ein meiner Meinung nach etwas unmotiviert auf Steier umgelabelter MAN F2000. Und das haben auch viele Kunden so gesehen. Die haben das nicht lange mitgemacht. Und dann ist relativ schnell, muss man sagen, die Marke komplett verschwunden. Mhm. Aber vielleicht, das ist nur eine Vermutung meinerseits, war auch genau das von MAN beabsichtigt.
Haben die nicht sogar bis 2016 bei Steyr noch fertigen lassen?
Ja, kann den kleinen, den TGL.
Ja, ne? Mhm. Genau. Ja.
Exakt, schon. Stimmt. Aber die Marke Steyr, also übrigens auch der TGL, gutes Beispiel, die Kabine vom TGL ist, oder nee, Blödsinn, ist nicht wahr, was ich erzähle, vom Vorgänger der L2000, das war eine Kabine, wurde bei Steyr entwickelt, hat er dann übernommen. Egal, aber jedenfalls, dieser Hersteller ist dann relativ schnell begraben worden. Mhm. Das ist in dem Jahr abzusehen gewesen, dass das passiert. Was war denn noch? Wir hatten noch einen Exote, habe ich gesehen, auf der Testrunde der VR, Lias. Ich weiß gar nicht, ob es richtig, oder Liatz, ich weiß gar nicht genau, ob man es richtig ausspricht, war bis zum Fall des Eisernen Vorhangs eigentlich der Ostblock-Laster schlechthin. Das war das Fernverkehrsauto des Ostblocks. Die haben auch ein Lebenszeichen von sich gegeben. Kurioserweise sind sie angetreten mit einem neuen Motor, der ausgerechnet vom ehemaligen Klassenfeind, nämlich vom US-Zulieferer Detroit stammte.
Ach was.
Also Globalisierung pur. Hat aber auch nicht viel gebracht, wie wir heute wissen, hatte das keinen Erfolg. Der Lias hat sich schon bei uns im Test eigentlich hoffnungslos veraltet präsentiert. Und gewisse Gründe, sie haben es dann, glaube ich, das ging dann, glaube ich, an Skoda, also nicht an die VW Skoda, aber ich meine, irgendwie mit Skoda ging das. Wir haben auch nochmal einen Lastwagen gebaut, den Xena. Mhm. Ja, hat leider auch wahrscheinlich aus Investorengründen einfach nicht funktioniert. Auch dieser Hersteller ist zu Grabe getragen worden.
Gab es denn auch was Positives, ein Big Bang 1995?
Ja, tatsächlich ein Big Bang, den ich tatsächlich als Kind, weil ich mich ja damals schon für Lastwagen natürlich interessiert habe, sehr mit herbeigesehnt und herbeigefiebert habe. Mhm. Und das ist die Präsentation des neuen Scania gewesen. Der kam auch 1995, Ende des Jahres. Die Vierer-Baureihe, da wurde nahezu kein Teil vom Vorgänger übernommen. Ich weiß gar nicht, überhaupt eins, aber jedenfalls wenn es waren, konntest du die mit der Hand abzählen. Also ein völlig neues Fahrzeug mit viel mehr Lebensraum, mehr Komfort, mehr Leistung, weniger Verbrauch, alles, was eben dazugehört. Und er hatte eben auch so manch lustige, aber keinesfalls schlechte Idee. Stichwort ist jetzt klappbare Einstiegstrittstufe. Es wurde über so eine Mimik unglaublich kompliziert eingeklappt, also mechanisch. Aerodynamik war damals schon natürlich auch ein Thema. Was gab es noch? Der hatte das Bett in der Topline, der großen Topline, hatte das Bett nicht hinten an der Rückwand, sondern vorne an der Stirnwand. Es war nicht in vielen Dingen nicht schlecht, fand ich gute Ideen, aber muss man auch sagen, alle diese Ideen hat Scania ein paar Jahre später wieder zurückgedreht und auf konventionelle Lösungen umgestiegen, einfach weil die Trittstufe ist sehr gern kaputt gegangen. Beim Bett weiß ich es gar nicht genau, warum, aber wahrscheinlich hat sich das einfach nicht bewährt. Mhm. Aber das war so in dem Jahr sicherlich die News, der neue Scania. Ja. Mhm. Das weiß ich sogar noch. Das habe ich mit fieberhaft dem entgegengefiebert. Mhm. Ja, damals schon ein Freak.
Krass, richtig schön. Aber ist doch, schau, es hat bis heute angehalten. Und jetzt lass uns einmal schnippen. Das ist 30 Jahre her, wohlgemerkt. Ne?
Ja.
Wir schnippen einmal. Dann war der Euro da.
Da kam noch der Euro, Gott sei Dank.
Der Euro war auf einmal da.
Ja.
Was hatten wir noch? Wir haben die Verkehrsrundschau wurde komplett in Farbe gedruckt. War, glaube ich, auch erst seit den 2000ern der Fall. Ich war letztens irgendwann mal im Archiv und habe geblättert. Ich
glaube, www wird auch gekommen sein, ne?
Ja, die Verkehrsrundschau war dann online. Wir hatten ja letztes Jahr 25 Jahre Jubiläum.
Bin ich da schon drin oder was? Mit Boris Becker, AOL-Werbung, das wird so die Zeit gewesen sein.
Oh, die AOL-Werbung, klein, ne? Nein.
Bist aber das zu klein?
Nein. Nein, nein, doch, da war ich ja
schon. Muss auch so die Zeit gewesen sein, ne?
Stolz und interessiert an digitalen Medien.
Ah ja, gab es das schon.
Damals gab es noch Internetbrowser mit Zähler, die nach Minuten richtig, abgerechnet richtig, wurden.
Ja.
Das würde heute den einen oder anderen Anbieter schwer reich machen.
Ja, und viele Menschen in Ruin treiben. Ja.
Aber lass uns doch mal gucken, was 2005 LKW-technisch passiert ist.
Ja. Jan. Also, da würde ich mal hervorheben gerne den Mercedes-Benz Actros 1848. Das war nämlich der erste LKW Europas, den es in der Euro 5-Norm gab. Mhm. Weit bevor es erst musste.
Stark.
Die haben also Euro 4 relativ übersprungen und sind Euro 5, das hatte mauttechnische Vorteile. Das war durchaus zukunftsweisend, vor allem so die Art der Erfüllung. Also, wie haben sie Euro 5 dargestellt? Das weiß ich nämlich noch, da habe ich Praktikum beim Trucker gemacht zu der Zeit, glaube ich. Das war so die Zeit, wie machen wir Euro 5 mit SCR oder nur mit AGR? Natürlich, SCR, also sie haben es, Mercedes machte es traditionell mit SCR-Cut und natürlich AdBlue-Tanken. Und den Harnstoff wollten andere Hersteller gerne umgehen, weil man es der Kundschaft nicht so zumuten wollte, das zu tanken und bevorraten zu müssen. Damit war ja nicht hier, du kannst ja an jeder Tankstelle Blut tanken, das haben die Kornister mitgenommen und all so Kram. Und das konnte man sich wahrscheinlich nicht wirklich vorstellen, dass so eine flächendeckte AdBlue-Bevorratung oder Versorgung machbar ist. Es ging ja dann problemlos.
Ja.
Ja.
Stark.
Vielleicht wieder ein Link zum LKW.
Vielleicht ja, oder
wir uns da auch ein paar Jahren einfach drüber lachen, was wir da gedacht haben, dass das. Dass wir dachten, das wird zum Riesenproblem. Aber das ist natürlich ein größeres Problem, als AdBlue-Tanksäulen aufzustellen, ohne Frage.
Ja. Warten wir es mal ab. Ne? Beim Stichwort Actros denke ich natürlich auch sofort an die, man darf es glaube ich auch so nennen, die steile These verflüssigter Wasserstoff.
Das ist
ja auch etwas, das munter diskutiert wird, dass man in eine richtige Schublade stecken muss.
Ja.
Aber auch das ist ja glaube ich ein Thema, das wir uns heute überhaupt nicht vorstellen können. Nein. Wer weiß, wie das in 20, 30 Jahren aussieht.
Richtig.
Wir können alle nicht in der Zukunft schauen, auch da wieder die Gedankenanregung. Aber
was wir sagen können, damals hatte Mercedes den richtigen Riecher. Definitiv die Lösung mit SCR-Cut war die richtige. Alles wenn Euro 4 nur mit Abgasrückführung zu machen, das wäre die andere Lösung gewesen. Das ist der Verbrauch komplett aus dem Ruder gelaufen. Die Kisten haben auf Deutsch ziemlich viel Diesel gesoffen. Und man muss klar sagen, dass diese Lösung mit SCR-Cut sich durchgesetzt hat.
Im Gegenteil, manche verzichten ja heute auf die Abgasrückführung und haben nur noch SCR.
SCR only, Da ist zum Beispiel Iveco zu nennen, die waren meines Wissens die ersten. Kann ich sagen, dass ich jetzt schwimme, aber ich bin mir ziemlich sicher. Iveco war auf jeden Fall einer der allerersten, die auf SCR only gesetzt haben, durchaus mit Erfolg. Und die brachten aber übrigens auch, waren auch 2005 schon auch mit einem Euro 5 Motor auf dem Markt. Das war der Strahles 440 S480 mit 480 PS. Also auch früh dabei gewesen damals. Auch im gleichen Jahr habe ich einen Test gefunden von diesem Fahrzeug. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der SCR only hat. Ich glaube nicht. Ja. Was haben wir noch in dem Jahr? Renault Magnum. Irgendwie auch eine Legende. Der hat ein Facelift bekommen. Weniger optisch als vielmehr technisch. Denn ab da fand nämlich Volvo-Technik unter dieses ungewöhnliche Fahrzeug. Motoren, Achsen und Getriebe kamen ab da von der Konzernmutter Volvo Trucks.
Ja, stark.
Dann blieb ihm eigentlich nur seine Ungewöhnlichkeit, die ungewöhnliche Optik mit diesem ungewöhnlichen Konzept, was ihn bis zu seinem Produktionsende dann einzigartig gemacht hat. Das war so stark. 2005.
Ja.
Das war jetzt bestimmt nicht vollständig, aber.
Nee, mit Sicherheit nicht, aber trotzdem
war schon
auch da einiges passiert.
Ja.
Da merkt man, jetzt geht langsam der Shift in Richtung weniger verbrauchen, umweltfreundlicher werden und so. Und ich ahne, im Jahr 2015 ist ein ähnlicher Schritt festzustellen.
Ja, da habe ich auch viel gefunden. Tatsächlich ist 2015 fahrzeugtechnisch neuheitmäßig nicht allzu viel passiert, ist mir aufgefallen. Natürlich habe ich ein paar Sachen gefunden. Das betrifft jetzt die Firma Volvo Trucks. Die hat nämlich 2015 gewisse Sachen eingeführt für seine Straßenversion des FH. Der war auch damals ein, zwei Jahre vorher komplett neu gekommen, völlig neues Auto, was grundsätzlich dem jetzigen noch recht ähnlich sieht. Also der Grundaufbau kam damals neu, komplett neu. Das war aber ein, zwei Jahre vorher. Sie haben aber da so ein paar Features nachgereicht im Jahr 2015, von dem man ganz klar sagen muss, die sind teilweise übers Ziel hinausgeschossen.
Okay.
Also das war Antworten auf Fragen, die wahrscheinlich nicht so viele gestellt haben. Man muss klar sagen, Hut ab von Ingenieursleistungen nach wie vor, aber manches davon ist längst wieder vom Volvo-Programm verschwunden. Und dazu gehört ganz klar iShift Dual Clutch. Das war das erste Serien-Doppelkupplungsgetriebe für schwere Lastwagen. Ja, tolle Sache. Ich bin es selber gefahren. Unmerkliche Schaltwechsel, sehr kurze Zugkraftverlust, wenn es schaltet. Einfach eine sehr faszinierende Technik. Ja.
Ja.
Allerdings, jetzt kommen wir schon zu den Nachteilen. Also du hast ja immer diese Gruppenwechsel von kleine Gruppe auf große Gruppe. Da hat dir diese Doppelkupplung keine Vorteile gebracht. Das passiert ja ziemlich oft. Aber was für mich der größte Nachteil war, weiß ich noch, das Ganze war zwangsweise bauarttechnisch an ein Overdrive-Getriebe gekuppelt. Also du war mit einem Overdrive zwangskombiniert. Und ab da war das für mich eigentlich zumindest im Fernverkehr irgendwie surreal, weil ich weiß, da ist ja der 11. Gang dann direkt, der nächste, der 12. ist der Overdrive, also der Schongang, und der 11. Gang ist direkt.
Der direkte,
und natürlich will ein intelligentes, automatisches Getriebe, wie es das Eisschiff von Volvo traditionell ist und war, möchte am Berg im direkten Gang fahren, weil das der reibungsarmste ist. Mhm. So, also was macht dieses Getriebe mit seinem Doppel? Schaltet unglaublich schnell und unmerklich von 12 auf 11. Tolle Sache, nur muss man sagen, die Normalversion vom FH, mit, wo der des Eisschiffgetriebes, wo du im 12. Gang direkt ausgeführt bist, der hat an der Stelle eigentlich gar nicht geschaltet.
Ah.
Und da, ab da war das für mich eigentlich schon so ein bisschen ad absurdum, weil ich hab's nie verstanden, warum es das gibt.
Ja.
Ich habe das scheinbar nie so ganz verstanden, scheinbar viele andere auch nicht. Das ist wieder aus dem
Programm geflogen.
Die haben das damals entwickelt. Wollten sie zeigen, was geht? Ich weiß nicht, aber ich wüsste nicht, dass besonders viele dieses Getriebe hatten.
Ja.
Zumal da, wo es Sinn gemacht hätte, beim FH16 für ganz große Schwerlastfahrzeuge gab es das nicht. Da hat es Sinn gemacht, da gab es das leider. Es gab es nur für den 12-Liter-Motor. Ja, also ich habe das nicht ganz verstanden, scheinbar viele andere auch nicht, es gibt es nicht mehr. Ähnlich verhält sich es mit ERA, Einzelradaufhängung Vorderachse, hatte Volvo auch mal.
Krass.
Ja, meistens wissen, bin ich mir nicht hundertprozentig, bin mir aber sicher, es gibt es auch nicht mehr. Jedenfalls Volvo propagiert es an keiner Stelle mehr. Klar, Vorteil, super Fahrverhalten, das Ding schwebte über alle Fahrzeuglöcher, hat unglaubliche Fahrsicherheit, du konntest mit diesem Auto fast über irgendwelche Rennstrecken fahren.
Mhm.
Hast nichts gemerkt. Ja, aber eben leider auch nicht so entscheidend besser als das bekanntlich gute Serienfahrwerk mit Blattfederung an der Vorderachse des FH.
Ja.
Und es hat eine Menge mehr Geld gekostet. Und das muss man sagen, das war es den Kunden auch nicht wert.
Ja. Aber es gab sicherlich auch Sachen damals, die sich bis heute gehalten haben.
Absolut. Oder? Und da möchte ich ganz klar sagen, um die Ehre von Volvo zu retten, Dynamic Steering kam auch in diesem Jahr.
Ja.
Das ist die elektropneumatische, die elektrisch unterstützte Lenkung.
Die bin ich schon elektrisch gefahren.
Elektrisch hydraulisch, genau.
Ja, also ich du denke, auch.
Jedes Testfahrzeug der Welt, unser eigener hat es auch.
Ja.
Und das würde ich nicht mehr missen wollen.
Ja,
ist cool. Lenken mit einem kleinen Finger, Sicherheitsgewinn, das lenkt von selber wieder in die Ausgangsstellung.
Mhm.
Falls den Reifen platzt, lenkt das Ding automatisch gegen. Das ist eine super Sache.
Ja.
Gibt es nach wie vor, würde ich jedem ans Herz legen, unbedingt. Was noch gab in dem Jahr, auch bei Volvo, war auch eine gute Idee. Das ist die liftbare Tandemachse für Baufahrzeuge. Also Volvo konnte und ist meines Wissens der einzige Hersteller, der es bisher hat. Die können die eine, wenn du hinten ein Tandem hast, ein Antriebstandem, können die eine Achse bei Leerfahrten auskuppeln und liften. Dann läuft die nicht mehr mit und bei Leerfahrten Kipper fahren ja nun mal die Hälfte ihres Lebens leer zwangsläufig und dann kannst du das Sprit sparen, Reifen sparen und das Fahrzeug wird wendiger. Hat bisher, glaube ich, kein anderer außer Volvo, sie haben es weiterhin, man sieht öfter welche damit rumfahren, also meiner Meinung nach schon auch ein Erfolgskonzept, gut gemacht.
Sehr schön.
Also durchaus was gewesen, ja.
Ja, außerhalb von Volvo
gab es auch was, ja.
Yo.
Mercedes-Benz hat uns erstmals in die Welt des autonomen Fahrens eingeschlossen, möchte ich fast sagen. Allerdings, da haben die angefangen. Und da haben wir auch, war ich natürlich auch nicht dabei, das haben noch andere gemacht, andere Redakteure. Da wurde erstmals Journalisten so ein Fahrzeug präsentiert, auf der, ich glaube, es war irgendwo um Wörth um die herum. Das war aber eher ein Actros mit Abstandstempomat und Lenkeingriff.
Okay.
Und da hat man eben auch schnell gemerkt, was nicht geht. Also das Ding konnte nicht schneller als 80 fahren, konnte nur auf der rechten Spur fahren, keinen Spurwechsel, hatte unglaublich große Probleme mit knapp einscherenden LKW nach dem Überholvorgang, hatte unglaublich große Probleme mit Spurführung in Baustellen. Ich glaube, das ist bis heute noch so. Also vom autonomen Fahren extrem weit entfernt. Das wollte Daimler damals, steht auch in dem Artikel gefunden, aber Daimler hieß tatsächlich damals Daimler. Ja, also jetzt Daimler, heute Daimler Truck, damals Daimler, wollte eben das auch so nicht sehen. Das Ziel war vorerst dem Fahrer, der Fahrerin, monotone Strecken abzunehmen. So, das war das oberste Ziel. Und dann aber doch mit der, heute muss man fast sagen, ein bisschen schmunzelnde Frage, 2025 fährt das Ding autonom.
Tja.
Stand in diesem Artikel.
Tut er ja auch, heute, ne? Aber nicht in Deutschland.
Heute wissen wir, ja, aber auch, ja gut, ja.
In den USA
ja,
sind sie jetzt mit ihrem Freightliner Cascadia mit Waymo war das, glaube ich. Nee, Talk Robotics. Mit Talk Robotics haben die ja einen Tests, autonomen ja. LKW gebaut. Da sind wir mitgefahren in Albuquerque. Und das war sehr spannend, weil der kann Spuren wechseln unter anderem.
Gut, aber es ist alles ja mit Sicherheitsfahrern.
Natürlich nicht. Aber alles mit Sicherheitsfahrern, aber die sind jetzt das erste Mal ohne Fahrer gefahren. Mhm. Auf, soweit ich weiß, sogar öffentlicher Straße. Ja. Und das, also es gibt keine Berichte von großem Knall. Also,
nee, ich glaube, das ist richtig. Ja, gut, was soll in Albuquerque passieren?
Ja, wenn's knallt, merkt 500.000 Einwohner.
Ja, gut, da irgendwo.
Aber kein einziger zu sehen. Anderes Thema, aber.
Nee, aber jedenfalls, also damals in dem Artikel von 2015 stand schon eher drin, 2025 fahren diese LKW autonom und der Fahrer kann nicht die Zeitung lesen. Das muss man ganz klar sagen. Nein, der Termin
bitte
war zu
ambitioniert. Bitte machen Sie das nicht.
Beim autonomen Fahren, nein, es ist noch nicht so weit. Wir haben das Jahr es ist ja noch nicht zu Ende, es fängt ja gerade erst an. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Mercedes-Benz und auch alle anderen Hersteller jetzt nicht den Level, was haben wir dann, Level 3 ist das dann, Level 4? Realisieren wird und du damit von hier nach Wörth am Rhein oder nach Göteborg oder nach Södertee oder nach Turin oder nach Eindhoven, nach München.
Das ist ja auch sowas, man hat 2015 wahrscheinlich Gott sei Dank auch noch nicht vorhersehen können, vor welchen Herausforderungen die LKW-Hersteller 2025 stehen.
Das ist richtig.
Und ich glaube, die können froh sein um jeden LKW, den sie gerade verkaufen.
Sind sie.
Deswegen, ich glaube, autonomes Fahren, das ist sicherlich ein Thema, das wird auch weiterhin Thema sein.
Ja.
Ob das bei uns auf den Straßen so umsetzbar ist, lass uns das vielleicht in einem anderen Podcast gerne mal erörtern.
Das sollten wir machen, ja. Nee, aber das war es eigentlich.
Cool,
das war jetzt so, es hat riesen Spaß gemacht. Ja, war toll. Waren viele Sachen bei, die ich auch selber wieder vergessen hatte.
Ja.
Aber ja, vielleicht regt es ja den einen oder anderen an, selber nochmal an die alte Zeit zu denken. Falls sie was vergessen haben, können Sie sich gerne melden.
Bitte, immer gerne. Ja. Ja. Und das ist sehr.
Ein Meilenstein vergaß.
Da ist sehr schön, was.
Gasturbine oder sowas.
Auch was ich so auf dem Gasturbine.
Also gab's alles, auch mal.
Ja.
Also nicht, das war weit vorher. Ford hat das mal gemacht.
Ja, echt? Mhm. Ja, ich finde es krass, was jedes Mal wieder, wenn wir sowas machen, wie unfassbar schnell dieser Prozess ist, wie viel da in den Jahren rauszuholen ist.
Exakt,
Eine sehr, sehr, sehr spannende Zeit, auch jetzt mit vielen neuen Technologien, die wir ja auch im Jahr 2025 dann sehen werden.
Mit Sicherheit.
Genau, und damit würde ich sagen, wir beschließen auch unseren Podcast heute,
Jan. Machen wir.
Das war Verkehrsrundschaufunk für heute. Im Hintergrund wird eifrig gelacht. Ich glaube, da werden gerade schon, werden da Sektflaschen aufgemacht oder was? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, wird da gefeiert? Es ist gute Laune auf dem Flur. Ist egal. Da
müssen wir jetzt aufhören.
Da müssen wir jetzt raus, ist jetzt auch gut. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Falls Sie ein Thema vermisst haben, nämlich die Bundestagswahl, das wird jetzt auch noch kommen. Demnächst. Wir sind gerade in Vorbereitung.
Ist ja noch ein bisschen hin.
Bundestagswahl. Ja, aber ist ja schon ein bestimmendes Thema jetzt gerade.
Definitiv.
Haben wir nicht vergessen. Wir machen da einen Podcast, einen eigenen dazu, mit allen wichtigen Informationen, die Sie wissen müssen. Ja. Genau. Das war Verkehrsrundfunk für heute. Danke fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche am Donnerstag wieder.
Ja.
Machen Sie es gut.
Tschüss.
Jan, danke dir. Bis dann.